Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke für das Gebet und für die Ankündigung. Ich bringe Grüße mit aus Rastatt. Das ist an der französischen Grenze in Baden-Württemberg. Also bei Baden-Baden, da nicht weit davon entfernt. Ich bin Emanuel Smilczewski, wie schon gesagt. Du hast es sehr gut ausgesprochen. Also da habe ich in der Schulzeit schon manch anderes gehört von diversen Lehrern. Da ist alles Mögliche dabei rausgekommen, aber du hast es gut gemacht. Ich habe heute ein schweres Thema. Ja? Also es ist keine leichte Kost. Es ist für manchen schwer verdaulich. Ja? Es ist kein Weißbrot. Es ist Vollkorn, habe ich heute dabei. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und brauchen wir Jesus, der uns diese Wahrheit zeigt und uns in diese Wahrheit führt. Aber bevor es losgeht, habe ich eine Frage. Wer verreist gerne? Ja. Also wenn ich in Baden-Württemberg diese Frage stelle, dann gehen mehr Hände hoch. Woran das wohl liegen mag. Ich bin ja gebürtiger Münchner. München ist wirklich die schönste Stadt in Deutschland, muss ich schon sagen. Ja. Ich verreise sehr gerne und Bahnhöfe und Flughäfen haben auf mich irgendwie so eine magische Wirkung. Ja. Ich liebe das, dieses, wo die Leute hin und her wuseln und dann steht man kurz davor, in den Flieger zu steigen und irgendwie in ein fernes Land zu fliegen. Ich mag das sehr gerne. Ich hatte auch die Chance, sehr viel zu verreisen. Dafür danke ich Gott. Und eine Reise, von der möchte ich euch erzählen, das war meine erste Reise nach Mexiko. Und zwar sollte ich nach Mexico City reisen. Ich war schon in Südamerika gewesen, ich war schon zweimal in Brasilien gewesen, aber ich war noch nie in Mittelamerika, beziehungsweise ich war noch nie in Mexiko. Mein Bruder hatte dort 2 Jahre gelebt und er hatte geschwärmt von Mexico City, warum auch immer. Also, aber ich habe mich sehr auf diese Reise gefreut. Jetzt ist es so, dass ich, vielleicht ist das zu pragmatisch, aber ich packe meine Koffer immer am Tag der Abreise. Meistens lachen dann immer die Frauen, wenn ich das sage. Das ist ein Unding, ja. Das muss man doch planen, da muss man doch vorher überlegen, was da reinkommt. Aber ich brauche nicht viel, ich weiß ungefähr, was ich mitnehme. Deswegen packe ich meinen Tag immer am Tag der Abreise. Dafür bereite ich mich dann rechtzeitig vor. Und an diesem besagten Tag sollte ich nach Mexico City reisen. Und ich hatte mir den Wecker rechtzeitig gestellt, so dass ich mich vorbereiten konnte, mich frisch machen konnte und meine Reise antreten konnte. Jetzt war ich allerdings ein bisschen aufgeregt am Abend zuvor und konnte nicht einschlafen. Dann bin ich ein bisschen später ins Bett gegangen. Kein Problem, ich komme eigentlich mit wenig Schlaf aus. Hab mir den Wecker gestellt und morgens klingelt der Wecker rechtzeitig, dass ich ewig Zeit habe, mich vorzubereiten. Da ich aber müde bin, denke ich mir, so ein bisschen weiterschlafen wäre nicht schlecht. Jetzt hat jeder Wecker so einen Modus, der nennt sich Snooze-Modus. Kennt ihr das? Ja? Da drückt man drauf und dann kriegt man 10 Minuten mehr, dann kann man noch ein bisschen länger schlafen, bevor der Wecker wieder klingelt. Das ist eine gute Sache eigentlich. Also drücke ich diesen Snooze-Modus und schlafe etwas weiter. Etwas weiter. Also ihr könnt euch denken, was passiert ist. Irgendwann wache ich auf, schaue auf die Uhr. Schock. Alles muss schnell gehen. Sachen in den Koffer geworfen, schnell angezogen. Jetzt war es von den Reisen nach Brasilien so, dass ich da oft schon in Urlaubskleidung angekommen bin. Ja, also Flipflops, kurze Hosen, ihr wisst, wie das ist, wenn man in die Sonne, an sonnige Orte reist. Dementsprechend habe ich mich dann gekleidet und bin zum Flughafen gehetzt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und ich saß im Flieger. Jetzt komme ich an in Mexico City, wie jeder Flughafen, riesengroß. Man kommt dann zum Zoll. Und da ist eine nette Dame beim Zoll, die verlangt meinen Pass und dann fängt sie mir an, Fragen zu stellen. Wo werden Sie sein? Ich war von meinem Arbeitgeber eingeladen, es wurde alles gezahlt, mein Flugticket, alles. Ja, ich weiß es nicht genau. Er ist Mexikaner, er wohnt hier und ist ein Freund von mir und bei dem werde ich übernachten. Mhm. Haben Sie eine Kreditkarte dabei? Nein. Haben Sie Bargeld dabei? Ja. Wie viel Bargeld? 30 Euro. Einen Moment bitte, kurz zum Hörer gegriffen, ein Telefonat, plötzlich kommt ein Herr, der nicht mehr so freundlich ist wie die Dame am Zoll. Und er sagt, mitkommen bitte. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Dann werde ich begleitet von diesem Herrn und muss in einem Raum Platz nehmen. Der hatte so Scheiben, was ich nicht wusste, das waren schusssichere Scheiben, also Panzerglas. Und dann saß ich da drin erstmal und hatte keine Ahnung, was jetzt passiert. Und dann sitze ich unrasiert mit meinen Shorts, mit Tattoos am Körper, sitze ich da und schaue mir so die Leute an, die mit mir da drin sitzen und die sehen alle so ein bisschen dubios aus. Eigentlich alle sahen so aus wie ich selbst. Und da sitze ich jetzt 2 Stunden sitze ich da drin und nichts passiert. Aber das Beunruhigende ist, dass an der Tür steht einer mit einer automatischen Feuerwaffe, ja? Und der bewacht die Tür. Also mir ist dann schon, ich habe schon geahnt, was jetzt los ist. Plötzlich kommt dieser nette Herr wieder mit einem anderen netten Herrn von der Fluggesellschaft und sagt, das ist dein Flugticket zurück, du fliegst zurück. 14 Stunden Flug. Und ihr glaubt mir, dass das Diskutieren und Debattieren nichts gebracht hätte bei dem finster dreinschauenden Herrn. Also fliege ich zurück. Das war meine Reise nach Mexiko. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Schlagt mit mir mal die Bibel auf in Offenbarung 22. Offenbarung 22. Und wir lesen ab Vers 11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Habt ihr schon mal über diesen Text nachgedacht? In der gesamten Bibel finden wir immer wieder Gottes Aufruf zur Umkehr, seine beständige Aufforderung zur Buße, sein Angebot der Gnade. Aber hier nicht. Das ist lediglich eine Aussage mit dem Status quo, den Status quo beizubehalten. Business as usual. Einfach so weitermachen. Keine Umkehr möglich, keine Gnade übrig. Der Prophet Amos schreibt im 8. Kapitel in Vers 11, siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen was? Einen Hunger in das Land senden. Aber nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und von Norden nach Osten ziehen, um das Wort des Herrn zu suchen und man wird es doch nicht finden. Also, das zeigt, dass es eine Zeit sein wird, in der die Zustände so chaotisch sein werden und so entmutigend, dass scheinbar Leute, die nie etwas von Gott wissen wollten, die sein Wort belächelt haben, die auf Christi Nachfolger verächtlich herabgeblickt haben, dass diese Menschen keine Kosten und Mühen scheuen werden, Flugtickets kaufen werden, um von einem Kontinent zum anderen zu fliegen, nur um eine Botschaft der Hoffnung und des Trostes zu hören. Ich bin mir sicher, es werden auch viele Menschen in den Gemeinden sein, viele Gläubige, die es vielleicht nicht für nötig gehalten haben, zum Gottesdienst zu kommen, die vielleicht lieber zu Hause irgendwas gestreamt haben, im Internet, und dabei gemütlich auf dem Sofa gelegen sind und so den Sabbat verbracht haben, die dann plötzlich sagen werden, wo kann ich hin? Wo ist eine Veranstaltung? Wo ist eine Evangelisation? Wo gibt es einen Gebetskreis? Wo gibt es einen Bibelkreis, dass ich die Bibel studieren kann? Aber es wird keine Zeit mehr sein. Daniel Kapitel 12, Vers 1. Ihr kennt den Text. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seit wir denken können. Offenbarung 14 beschreibt diese Zeit, beschreibt, was da passieren wird, dass nämlich der Zorneswein Gottes unvermischt mit Gnade ausgegossen wird. Aber etwas wird vorher passieren. Etwas wird vorher passieren. Eine Versiegelung wird stattfinden. Ich habe euch Zitate mitgebracht und Bibeltexte, darum ist die Leinwand da, damit ihr auch mitlesen könnt und nachvollziehen könnt und später vielleicht nachlesen könnt, wo die Zitate stehen. Die Tage, in denen wir leben, sind ereignisreich und voller Gefahren. Die Zeichen vom Herannahen des Endes umgeben uns mit zunehmender Häufigkeit. Ich denke, da würdet ihr mir zustimmen, wenn wir so in die Geschehnisse schauen, die in der Welt sind. Und Ereignisse werden geschehen, die von einem schrecklicheren Charakter sein werden, als es die Welt je erlebt hat. Jeder, der behauptet, dass der Herr bald kommt, und da zähle ich uns alle dazu, durchforsche die Schrift wie nie zuvor. Denn Satan ist entschlossen, mit jeder möglichen List zu versuchen, Menschen in Finsternis zu halten und den Sinn gegen die Gefahren der Zeit, in der wir leben, zu verblenden. Review and Herald, 1892 geschrieben. Also, was steht da? Satan ist entschlossen. Er möchte unsere Einschätzung der Situation verdrehen. Er möchte eigentlich, dass wir den Wecker auf Snooze-Modus drücken, dass wir die Decke hochziehen, uns umdrehen und ein Stückchen weiterschlafen. Noch eine kleine Zeit weiterschlafen. Ich habe noch mehr Texte für euch. Ich sah, dass die Übrigen nicht vorbereitet sind für das, was über die Erde kommt. Gleichgültigkeit schien wie eine Lethargie die Gemüter der meisten zu beherrschen, die vorgeben zu glauben, dass wir die letzte Botschaft haben. Mein begleitender Engel rief mit schrecklichem Ernst: Macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Drei Aufrufe. Denn der grimmige Zorn des Herrn kommt bald. Sein Zorn wird ausgegossen, unvermischt mit Gnade, und ihr seid nicht bereit. Zerreißt die Herzen und nicht die Kleider. Ein großes Werk muss für die Übrigen getan werden. Frühe Schriften, Seite 110. Also ein großes Werk. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Nicht über die Zeichen der Zeit. Denn die sind eindeutig, Geschwister. Es kann nämlich passieren, dass obwohl wir ökonomische Ereignisse, politische Ereignisse, religiöse Ereignisse bestens prophetisch einzuordnen wissen, obwohl wir am richtigen Tag in der richtigen Gemeinde sitzen, im richtigen Flieger, kann man sagen, kann es passieren, dass wir so von dem, was um uns herum passiert, eingenommen sind, dass wir unseren eigenen Zustand nicht sehen oder vielleicht sogar ihn für besser halten, als er eigentlich ist. Was ist es, was wir brauchen? Was ist es, was wir brauchen, was uns die Einreise in dieses ersehnte Ziel, in dieses ersehnte Land gewährleistet? Hesekiel 9, Vers 4. Ihr könnt es aufschlagen. Hesekiel 9, Verse 4. Wir denken jetzt darüber nach, was brauchen diese Versiegelten, die einmal versiegelt werden? Was sind Merkmale dieser Menschen? Wir werden ein paar Aspekte nur ansprechen. Ich habe den Text auch angeschlagen für die, die keine Bibel haben. Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Was ich jetzt nicht damit sagen will, ist, dass wir miesepetrig durch die Welt laufen sollen und sagen, oh, diese Welt ist kaputt. Aber Geschwister, wenn wir diese Welt sehen und was passiert Um nur ein paar Ereignisse, die in nicht allzu langer Vergangenheit geschehen sind. Im Bundesstaat New York wurde ein Gesetz erlassen, also bevor ich das anspreche, ihr habt alle schon gehört von diesem Masernausbruch, ja? Masernepidemien. Jetzt haben die New Yorker, bevor hier noch diese, das überhaupt zur Sprache kam, dass es bestraft werden soll, wer sich nicht impfen, wer seine Kinder nicht impfen lässt, hat es in New York angefangen, weil in einer jüdischen Community viele Fälle von Masern ausgebrochen sind. Und jetzt wurde ein Gesetz erlassen, dass die Menschen bestraft werden sollen mit $1,000 Strafe, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen. Und es wurde von den Medien proklamiert, dass das eine Bedrohung ist für die Kinder. Das ist eine Bedrohung für die Menschheit, aber speziell für Kinder. Gleichzeitig erlässt der Staat New York ein Gesetz, das es werdenden Müttern erlaubt, bis kurz vor der Geburt abzutreiben. Ist das nicht paradox? Wir hören in den Nachrichten von jungen Mädchen, 10 Jahre alt, die keinen anderen Ausweg sehen, weil sie so gemobbt werden von ihren Mitschülern, keinen anderen Ausweg sehen als Suizid. Und wir hören von diesen Nachrichten und unmittelbar darauf kommt perkussive Jazzmusik oder Werbung. Als ob man uns subliminal über den Kopf streicht und sagt, es war nur ein böser Traum, schlaf weiter. Geschwister, die Welt, in der wir leben, wird bald zu Ende gehen. Und es wird Gottes Gnade sein, dass er die Zeit verkürzt. Genauso wie es seine Gnade ist, wenn er die Zeit noch verlängert, weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Aber noch streckt er seine rettende Hand aus. Noch ist dieses Angebot der Gnade da. Und ich denke, es ist unsere Pflicht, sogar unsere Berufung, die Menschen auf diese Hand, ausgestreckte Hand aufmerksam zu machen. In einem ganz bestimmten Sinn sind Seventh-day-Adventisten der Welt als Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Worte Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen worden, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem ihre Aufmerksamkeit rauben lassen. Merkt ihr, wenn ihr Tendenzen und Strömungen in unseren Gemeinden beobachtet, dass der Versuch da ist, uns abzulenken von unserem eigentlichen Auftrag? Könnt ihr sowas feststellen? Ich wundere mich manchmal, was für Strömungen da sind und was alles zu Streit verursachen kann. Da wird plötzlich geredet, dass wer nicht glaubt, dass die Erde flach ist, der kann nicht zu den Übrigen gehören. Aber was sagt die Bibel dazu? Hesekiel 3, Vers 17. Ich habe es wieder für euch dabei, den Text. Hesekiel 3, Vers 17. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gereinigt. Also wir sind aufgerufen, Wächter zu sein. Jetzt, was ist die Aufgabe eines Wächters? Früher wurden Wächter strategisch platziert an verschiedenen Orten, dass wenn Gefahr herangenaht ist, dann war ihre Aufgabe, einen bestimmten Ton zu geben, eine bestimmte Melodie zu posaunen. Und das wurde dann von Wächter zu Wächter weitergegeben, bis es bei der Stadt ankam. Jetzt stellt euch vor, Was wäre passiert, wenn einer dieser Wächter gesagt hätte, das sehe ich aber nicht so. Ich glaube nicht, dass das so eine Gefahr ist. Ich spiele mal lieber einen anderen Ton. Oder was wäre gewesen, wenn das Volk gesagt hätte, jetzt kommen die schon wieder. Hört doch mal auf. Ständig Verschwörung hier, Verschwörung da. Lasst uns doch mal in Ruhe. Uns geht's doch gut. Ist doch alles in Ordnung. Was wäre dann passiert? Also, wir sollen es sagen, wir sollen die Botschaft weitergeben. Und was steht hier noch im Vers 27? Aber wenn ich zu dir reden werde, so will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst, so spricht Gott der Herr. Wer hören will, der höre. Wer es aber unterlassen will, der unterlasse es. Denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Manchmal sind wir beschäftigt damit, die Wahrheit in eine politisch korrekte Hülle zu packen, sodass sie auch besser angenommen werden kann. Aber was sagt Gott uns? Ihr sollt es einfach sagen, so wie ich es weitergegeben habe. Ob es angenommen wird oder nicht, es liegt nicht an euch. Das soll jetzt aber nicht heißen, und das gibt es leider oft in unseren Gemeinden, dass wir umherlaufen und jeden potenziellen Übertreter an den Pranger stellen und uns damit brüsten, Gottes Auftrag zu erledigen, dass wir mit dem Finger zeigen auf scheinbar offensichtliche Sünden. Aber was ist mit Stolz oder mit Ehrgeiz? All diese Dinge, die nicht so offensichtlich sind und vielleicht tief in uns drinnen sitzen. Ein nächstes Merkmal dieser Versiegelten ist, und das lesen wir in Offenbarung 14, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Ihr kennt diesen Text, oder? Jetzt, was heißt das genau? Da steht nämlich nicht, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen werden, wenn sie einmal oben sind mit dem Lamm zusammen, sondern die folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Also das ist Gegenwart. Jetzt ist die Frage, wo geht das Lamm hin? Wo ist dieser Weg, dem ich zu folgen habe? Wo führt der hin? Und im Psalm 77 sagt es uns der Psalmist, er sagt, dein Weg, o Gott, in manchen Übersetzungen heißt es, deine Wege, o Gott, sind heilig. Aber eigentlich wird es übersetzt, dein Weg, o Gott, ist im Heiligtum. Schaut mal. Das ist das Heiligtum. Jetzt, das Interessante an dem Heiligtum ist, die Stiftshütte, beziehungsweise dass das ein Typus ist. Eigentlich ist es kein Typus, sondern es ist der Antitypus. Denn der Typus ist im Himmel. Dieses Heiligtum, wie Mose es bauen sollte, die Stiftshütte, ist nur ein Abbild von dem Original im Himmel. Eine Kopie, an irdische Verhältnisse angepasst. Und das könnt ihr im Hebräerbrief nachlesen. Wenn wir also das himmlische Heiligtum verstehen wollen, dann müssen wir das irdische verstehen. Jetzt, welchen Zweck hatte das Heiligtum? Ich finde es erstaunlich, dass ein allmächtiger und ein allgegenwärtiger Gott einen speziellen Ort der Anbetung hat, wenn man ihn doch überall anbeten kann. Er existiert doch außerhalb von Raum und Zeit. Warum ein Heiligtum? Zwei wichtige Aspekte möchte ich ansprechen. Der eine ist, dass Gott seinem Volk ganz nahe sein wollte. Er wollte in ihrer Mitte wohnen. Er wollte mitten unter ihnen sein. Und da gibt es die Parallelen zum Garten Eden. Gott ist gewandelt bei den Menschen. Und am Berg Sinai auch. Interessant, aber das können wir jetzt nicht studieren. Jetzt ist die Frage, wie kann ein heiliger Gott inmitten eines unheiligen Volkes sein? Schlag mal auf, 3. Mose 19. Da finden wir die Antwort. Dritter Mose 19, ab Vers 2. Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen. Aufgepasst, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. So kann er also unter ihnen wohnen, in dem das Volk heilig wird. Wisst ihr, Gott hat das Heiligtum so entworfen, dass die verschiedenen Abstufungen auf seine Heiligkeit hindeuten. Denn je näher die Geräte zur Bundeslade platziert waren, aus desto kostbarem Material waren sie hergestellt und desto heiliger waren sie. Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, wie kann ein unheiliges Volk heilig werden? Ein Beispiel. Ihr stellt fest, eine Diagnose wird gestellt, ihr seid unheilbar krank. Naja, es ist eine schwere Krankheit. Sagen wir erstmal nicht unheilbar, man kann es mit Krebs vergleichen. Aber die Chancen stehen nicht gut. Und ihr geht von Arzt zu Arzt, von Konsultation zu Konsultation und die Ärzte, jeder Arzt sagt etwas anderes. Aber jeder stellt die gleiche Prognose. Es sieht nicht gut aus. Du solltest vielleicht Frieden machen mit deiner Familie und mit deinen Verwandten. Und ihr seid verwirrt und ängstlich und findet euch ein bisschen mit eurem Schicksal ab. Aber dann hört ihr von einem Arzt, der ziemlich erfolgreich sein soll. Aber er arbeitet nicht nach Schulmedizin. Aber die Erfolgsquote ist da. Und ihr kriegt die Nummer von diesem Arzt, wie ihr ihn erreichen könnt. Und jetzt ruft ihr diesen Arzt an und das ist eure letzte Chance. Und ihr seid ein bisschen ängstlich und dann erkennt ihr plötzlich an der Stimme dieses Arztes, das schafft Vertrauen. Der hat eine vertrauenserregende Stimme. Und dieser Arzt sagt euch dann, ich mache dir einen Vorschlag. Ich weiß, du zweifelst, ich weiß, du fragst dich, gibt es Heilung für mich oder muss ich mich abschreiben? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich lade dich ein, komm zu mir nach Hause und ich werde dir ausführlich erklären, Schritt für Schritt, wie ich dich heilen werde. Und weißt du was? Es wird nicht in irgendeinem Krankenhaus stattfinden, anonym von irgendwelchen anderen Ärzten und ich supervise das nur, sondern ich persönlich werde dich heilen und ich heile dich bei mir zu Hause. Die Bibel hat ein zentrales Thema und das ist der Erlösungsplan. Und der Erlösungsplan, der wird mit einem Wort beschrieben, kann man den beschreiben. Ihr müsst das wissen, ihr müsst das verstehen, weil es gibt nämlich eine andere Art von Evangelium, das auch noch da grassiert. Es wird mit einem anderen Wort beschrieben. Schaut mal, Adam und Eva. Was denkt ihr, wo waren Adam und Eva vor dem Sündenfall? In diesen drei Abstufungen, Vorhof, Heiliges und Allerheiligstes. Sie waren im Allerheiligsten, oder? Sie haben mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet. Jetzt, wo sind sie gelandet nach dem Sündenfall? Raus. Also bedeutet Erlösung, wenn ich es mit einem Wort beschreiben soll, Wiederherstellung. Es ist nicht nur Vergebung, es ist Wiederherstellung. Den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Das Heiligtum, es hat drei Phasen. Ich habe es leider nur auf Englisch, diese Begriffe, aber das ist der Brandopferaltar, das Becken, dann kommt man ins Heilige, wo der Schaubrottisch ist, der Ständer, der Lampenständer, dann kommt der Räucheraltar und dann kommt das Allerheiligste. Jetzt, was passiert hier? Was passiert hier im Vorhof? Vorhof. Da passiert etwas im Erlösungsplan. Schaut mal. Rechtfertigung. Was bedeutet Rechtfertigung? Gott befreit von der Strafe der Sünde. Verzeiht mir, dass ich das so geschrieben habe. Ich habe einen alten Computer. Gott befreit von der Strafe der Sünde. Das ist Rechtfertigung. Durch das Kreuz sind wir von der Strafe der Sünde befreit. Dann geht es aber weiter. Das Heilige. Jetzt, was passiert im Heiligen? Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Gott befreit von der Macht der Sünde. Das ist Phase Nummer 2. Phase Nummer 3, das Allerheiligste. Was passiert im Allerheiligsten? Verherrlichung. Gott befreit von der Anwesenheit der Sünde. Nächster Text. Schaut mal. Diejenigen, die Christus im Glauben in seinem großen Werk der Versöhnung folgen, empfangen auch die Vorzüge dieser für sie geleisteten Vermittlung. Wer aber das Licht verwirft, das dieser Dienst offenbart, zieht daraus auch keinen Nutzen. Der Zustand, jetzt aufgepasst, der ungläubigen Juden veranschaulicht den Zustand der Sorglosen und Ungläubigen unter den vorgeblichen Christen, die vom Dienst unseres gnädigen Hohepriesters bewusst nichts wissen wollen. Jetzt, wie kann man das verstehen? Was war das Problem der Juden? Das Problem der Juden war, dass sie diese Riten alle hatten. Sie hatten den Heiligtumsdienst, sie hatten den Opferdienst, sie hatten all diese Riten und sie haben diese Riten genauestens befolgt. Sehr penibel befolgt. Aber sie haben das Verständnis dafür verloren, denn sie wollten eine andere Art von Befreiung. Sie wollten befreit werden von der Knechtschaft der Römer und nicht befreit werden von der Sünde. Können wir nochmal zurück zu dem anderen? Was ist jetzt das Problem der Christenheit? Unsere katholischen Freunde, die befinden sich in diesem Bereich. Die haben diesen Bereich übersprungen. Das heißt, Heiligung durch Sakramente, durch Werke, gute Werke. Und Luther hat die Schönheit der Rechtfertigung wiederentdeckt und hat somit die Reformation in Deutschland vorangetrieben. Das Problem war, dass Calvin zum Beispiel hat Rechtfertigung und Heiligung, beides ein Resultat des Glaubens, das hat er entdeckt. Das Problem war, dass nachdem diese Reformatoren gestorben waren, die Erkenntnis in Stein gemeißelt wurde und man hat sich zusätzlichem Licht, zusätzlichem Information gegenüber verhärtet und verschlossen. Was war unser Beitrag zur Reformation? Daniel 8, Vers 14. Wo ist Jesus jetzt? Im Allerheiligsten. Das heißt, diese drei Phasen ist nicht nur etwas, was in uns stattfindet, unsere persönliche Erlösung, sondern das sind auch eschatologisch gesehen, das sind Zeitperioden. Wenn Jesus also im Allerheiligsten ist, wo würde Satan ihn dann angreifen? Im Allerheiligsten. Er würde versuchen, diesen Dienst Jesu zu zerstören oder diesen Dienst zu verhindern. Und wie? Indem er uns das Verständnis dafür trübt. Und das ist in der gesamten Christenheit gelungen. Denn die meisten Christen beschränken ihre Erfahrung mit Gott auf diesen Bereich. Das Evangelium, das die meisten Christen vertreten, hat nur ein Schlagwort, das ist Vergebung. Ein Vorhofevangelium, kann man sagen. Und Satan möchte nicht, dass wir das Heiligtum studieren. Er möchte nicht, dass wir verstehen, was Jesus gerade tut, weil dann wird nämlich in uns etwas stattfinden. Und das fürchtet er. Dass wir nämlich das Evangelium wiederentdecken, das ewige Evangelium der Drei-Engels-Botschaft, und dass wir dann unserem Auftrag gerecht werden. Wisst ihr, als ich diese Predigt vorbereitet habe, nur um euch zu zeigen, wie sehr Satan diese Botschaft hasst, ich hatte alles fertig, stundenlang Arbeit investiert, ich hatte Bilder, das Bild, ich hatte recherchiert. Als ich das Bild des Heiligtums hatte und ich wollte es ein bisschen bearbeiten, plötzlich geht nichts mehr. Die Maus, Computer, runtergefahren, ging gar nicht. Nichts geht, mein Laptop ist kaputt. Er dachte, er kann es so aufhalten. Aber ich habe noch einen alten auf Jahrgang 2003, der sich so erhitzt hat, dass man drauf ein Ei braten konnte. Ja, weil der Luft, der Ventilator kaputt ist. Aber ich habe es fertig gemacht. Als ich das erste Mal diese Predigt hier in München in dem englischsprachigen Gottesdienst gepredigt habe, ist auf dem Weg mein Auto kaputt gegangen. Dann ist 2 Tage vorher, habe ich Probleme mit der Stimme gehabt, hatte Halsschmerzen, sodass ich dachte, ich werde es nicht predigen können. Und mit viel Gebet und Fasten ist es dann gut geworden. Also ihr seht, Satan hasst diese Botschaft. Warum? Weil Satan das Heiligtum auch studiert hat. Und Satan ist auch ein fleißiger Student der Prophetie. Und es gibt eine Prophezeiung, die hasst er ganz besonders. Und das Heiligtum und vor allem jetzt die eschatologische Auslegung zeigt, was mit ihm passieren wird am Ende der Zeit. Asaf schreibt das auch im Psalm 73 über das Heiligtum. Welche Prophezeiung, denkt ihr, fürchtet Satan am meisten? Welche war die erste Prophezeiung, die überhaupt gegeben wurde, Menschen gegeben wurde? Wollen wir es kurz nachlesen? 1. Mose? 1. Mose 3? Ich lese euch vor. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und jetzt kommt's. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also, wann findet dieses Zertreten des Kopfes statt? Was denkt ihr? Erstaunlich ist, dass bei der Kreuzigung, oft wird es ja auf den Bildern so gezeigt, dass die Nägel durch den Fußspann gehauen wurden am Kreuz. Eigentlich ist es so, dass die Nägel durch die Ferse gehauen wurden. Das heißt, die Füße waren seitlich am Stamm und die Nägel wurden durch die Ferse gehauen. Sprichwörtlich in die Ferse gestochen. Schaut mal den nächsten Text. Wir möchten ein bisschen das mit Hintergrund des Heiligtums betrachten. Was passiert am Versöhnungstag? 3. Mose 16, Verse 20 und 21. Und wenn er die Sühnung vollendet hat für das Heiligtum, also spricht jetzt über den Hohenpriester, das ist am Versöhnungstag, und die Stiftshütte und den Altar, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden. 3 Dinge. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Das passiert am Ende des Versöhnungstags. Jetzt habt ihr euch schon mal gefragt, warum werden die Hände auf den Kopf des Bockes gelegt? Warum nicht auf den Körper? Warum auf den Kopf? Was war es, das Jesus umgebracht hat am Kreuz? War es die Kreuzigung? Nein, es waren die Sünden. Die Sünden der gesamten Menschheit, die er getragen hat, die haben ihn zerschmettert, die haben ihn getötet. Also wenn alle Sünden auf den Bock übertragen werden, wie viel bleibt dann noch beim Volk? Wie viel Sünde bleibt dann noch beim Volk übrig? Seht ihr? Das ist das Ende des großen Kampfes. Das ist die Gerechtfertigung von Gottes Charakter. Gott wird am Ende der Zeit ein Volk hervorbringen, und ich sage, Gott wird es tun, das seinen Charakter vollkommen widerspiegelt, das in einer von Satan beherrschten Welt ein siegreiches Leben führt. Eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Ich möchte das biblisch belegen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan, was? Unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. den nächsten Text können wir auch lesen. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht, also diese letzte Generation, derer, die nach ihm fragen, die sein Angesicht suchen, das ist Jakob. Und Paulus wusste davon, er schreibt im Hebräer 6, Vers 1, dass wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und dass wir zur vollen Reife übergehen. Also er hat verstanden, dass dieser Prozess in uns eine Realität werden muss, in unserem Leben, dass wir diese Erfahrung brauchen. Und das ist das große Werk, das für die übrigen getan werden muss. Jetzt werden manche sagen, das ist Perfektionismus oder Legalismus oder wie auch immer. Aber wir müssen dazu beachten, dass es nicht das Volk war, das die Reinigung vollzogen hat, sondern es war der Hohepriester, der das getan hat. Aber was ist jetzt mit dem Volk? Was ist die Aufgabe des Volkes? Was war ihr Part beim Versöhnungstag? Wir lesen das in 3. Mose 16, Vers 29. 3. Mose 16, Vers 29. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Also es war ein spezieller Sabbat, ein spezieller Ruhetag. Sie sollten sich demütigen. Erstaunlich finde ich, wie der Sabbat mit dem Heiligtum zusammenpasst. Man könnte eigentlich sagen, dass der Sabbat ein Heiligtum in der Dimension der Zeit ist. Und das Heiligtum ist ein Sabbat in der Dimension des Raumes. Und Gott, der außerhalb dieser beiden Dimensionen existiert, ist unser Schöpfer und unser Erlöser. Und in dieser Tatsache ruhen wir, ja? Dessen gedenken wir am Sabbat. Jetzt viele sagen von den anderen christlichen Denominationen, das ist Werksgerechtigkeit. Aber der Sabbat ist kein Werktag, sondern ein Ruhetag. Das wäre meine Antwort. Ich finde, dass das Heiligtum und der Sabbat genauso wie Rechtfertigung aus Glauben der Kern der Drei-Engels-Botschaft ist. Darum sind diese verknüpft. Aber was ist jetzt unsere Aufgabe? Ich habe in Amerika bei meinem Cousin gearbeitet und er hatte einen Gebrauchtwagenhandel. Und er hatte einen riesigen Truck, einen Abschlepptruck. Und manchmal kam es vor, das war in Ohio, die Winter waren sehr verschneit und die Leute fahren sowieso viele Schrottkisten rum. Dann kam es vor, dass Leute zusammengebrochen sind von seinen Kunden, irgendwo auf der Straße, und dann musste man die abschleppen. Und dann sind wir mit diesem riesigen Truck hingefahren, hat eine Winde gehabt, haben den Wagen eingehakt, haben ihn auf die Tragfläche gefahren, und der Fahrer, der Zusammengebrochene, konnte sich dann auf den Beifahrersitz setzen und gemütlich zur Werkstatt gefahren werden. Konnte nebenbei essen und Radio hören und die Fahrt genießen und sich über die Kosten dann Gedanken machen. Ist es so, wie Erlösung funktioniert? Das ist jetzt eine provokative Frage, ja? Können wir uns zurücklehnen? Können wir das Fenster runterkurbeln und den Ellbogen rausstrecken und vielleicht unser Vollkornsemmel essen? Lest mal kurz, ich habe noch ein Zitat dabei. Das Werk der Erlösung besteht aus partnerschaftlichem, gemeinsamen Wirken, einem Zusammenwirken zwischen Gott und dem reumütigen Sünder. Soweit so gut. Das ist unerlässlich, jetzt passt auf, nicht für die Erlösung, sondern unerlässlich für die Bildung einer rechten Charakterhaltung. Also zu unserer Erlösung können wir nichts beitragen, aber wir haben doch einen Beitrag, den wir leisten können, zur Bildung einer rechten Charakterhaltung. Der Mensch muss sich ernstlich bemühen, das zu überwinden, was ihn hindern könnte, die Vollkommenheit zu erreichen. Das ist ein angsteinflößender Begriff, ja. Das Gelingen aber hängt ganz und gar von Gott ab. Was ist, wenn man keinen Truck hat, um jemanden abzuschleppen? Wisst ihr, zusätzlich zu dem Sabbat war es für die Israeliten ein besonderer Fastentag auch noch. Jetzt ist die Frage, wenn wir im eschatologischen Versöhnungstag sind, wir können nicht fasten, bis Jesus wiederkommt. Also was ist unser Beitrag? Ich frage euch, haben wir eine spezielle Gesundheitsbotschaft? Wir als Siebenten-Tags-Adventisten, haben wir eine Gesundheitsbotschaft? Haben wir Lebensreformen? Zeugnisse, die uns gegeben wurden? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Jetzt versteht mich nicht falsch. Das sind Dinge, wenn ich mich richtig ernähre, wenn ich mich richtig anziehe, wenn ich aufpasse, was ich über meine fünf Sinne zu mir nehme, höre, sehe. Das sind nicht Dinge, die mir die Erlösung erarbeiten oder die, das ist mein Beitrag, den ich leiste zur Erlösung. Ihr müsst das so sehen. Das sind alles offene Türen für Satan. So kriegt er Zugang zu unserem. Wir wollen jetzt nicht da genauer darauf eingehen, das ist ein anderes Thema, Frontallappen und alles, was unser Zentrum, wo wir analysieren können. Ja, so kriegt Satan Zugang zu uns. Das sind für ihn offene Türen und so kann er unseren Charakter pervertieren. Also indem wir diese Dinge beachten, verschließen wir ihm die Türen und ermöglichen es Gott, besseren Zugang zu uns zu bekommen, sodass er unseren Charakter vervollkommnen kann. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was passiert, als Jesus in den Tempel kam? Was hat er erstmal gemacht? Er hat die Taubenverkäufer und die Geldwechsler, die mussten alle raus, oder? Das nächste ist ein sehr aussagekräftiges Zitat, Sieg der Liebe, Seite 108. Der Versucher kann uns nie zu einer Sünde zwingen. Er kann die Gedanken nicht kontrollieren, außer wenn wir uns seiner Macht unterordnen. Erst wenn wir zustimmen und die Hand von Christus loslassen, die wir im Glauben erfasst haben, kann Satan mit seiner Macht über uns herrschen. Doch mit jedem sündhaften Verlangen, das wir hegen, geben wir Satan Raum. Jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Wenn ich keinen Truck habe, um jemanden abzuschleppen, was ist die altmodische Art und Weise, jemanden abzuschleppen? Für die, die schon mal zusammengebrochen sind oder irgendjemandem geholfen haben. Schieben. Bis zur Werkstatt schieben. Ich habe es gehört. Ein Abschleppseil. Okay, da macht man also an der Anhängerkupplung ein Seil fest und dann bei dem zusammengebrochenen ein Seil und dann zieht man ihn zur Werkstatt, oder? Jetzt, was macht der gezogen wird? Muss lenken. Okay, das bedeutet, wenn der vor mir nach links abbiegt, kann ich dann nach rechts abbiegen? Kann ich sagen, ach nee, es gibt einen viel besseren, kürzeren Weg zur Werkstatt, der führt nach rechts. Geht nicht, oder? Das heißt, wenn der vor mir abbiegt, muss ich abbiegen, wohin er abbiegt. Wenn er vor mir bremst, muss ich bremsen. Und wenn er Gas gibt, dann muss ich Gas geben. Nee, das war nur ein Test. Gas geben geht nicht, der Motor ist kaputt. Also das Gas geben, das macht er. Aber ich folge ihm, wohin er auch fährt. Bitte? Nur bremsen. Ich passe mich an seinem Tempo an. Nächster Text. Was sagt die Bibel dazu? So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel. So flieht er von euch. Jetzt dieses Widerstehen haben wir jetzt kurz angesprochen, wie das funktioniert. Ja, das funktioniert, wenn die Versuchung schon über mich hereinbricht wie eine riesige Welle, dass ich sage, ja, jetzt muss ich widerstehen. Dann ist es schon zu spät. Das dem Teufel widerstehen passiert, indem ich die Türen zumache, durch die er Zugang zu mir hat. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Warum die Hände und warum das Herz? Das heißt, es reicht nicht nur, wenn es eine Motivation ist, und es reicht aber auch nicht nur, wenn es Taten sind mit einer falschen Motivation. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben das heute früh kurz in der Sabbatschule angesprochen, ja? Also ich kann demütig daherkommen. Ich kann ein richtiges Häufchen Elend sein. Aber innerlich kann ich kochen. Und meine Geschwister am liebsten in der Luft zerreißen, ja? Aber alle, ich bin demütig, ja? Also es reicht nicht nur die Hände und es reicht nicht nur das Herz. Beides. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wie ist das jetzt gemeint? Sollen wir also mit finsterer Miene, wir demütigen uns und trauern? Nächster Text, der erklärt uns, wie das gemeint ist. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und jetzt passt auf. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Also das ist es, was wir brauchen und das ist es, was wir den Menschen erstmal zeigen müssen. Das heißt, erst geht es zum Vorhof. Wir brauchen jeden Morgen eine Vorhoferfahrung, indem wir auf Christus schauen und auf sein Opfer für uns. Und dann bitten wir ihn, uns zu reinigen und uns zu heilen. Denn das ist das Evangelium, Heilung. Und er gibt uns die Kraft, dem Teufel zu widerstehen. Noch ein Text. Wir kommen gleich zum Schluss. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang ins Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jetzt möchte ich diesen, was steht hier jetzt, der rote Text. Denn wenn wir mutwillig sündigen, aufgepasst, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, also ich habe schon das Licht bekommen, ich weiß, was Gott von mir möchte. Wenn wir mutwillig sündigen, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig. Was bedeutet mutwillig jetzt? Wir müssen das definieren, weil manchmal reden wir, ja, wenn ich bewusst sündige, ja, unbewusste Sünden, wir gehen so laxig mit diesem Begriff um, aber es heißt mutwillig. Und das bedeutet, wenn ich weiß, dass etwas Sünde ist, Jakobus 4, Vers 17, wenn ich etwas weiß, dass etwas das Gute zu tun weiß und es nicht tue, dann ist es Sünde. Also die Verantwortung ist viel größer, als wir dachten. Das letzte Zitat, bevor ich schließe. Ich habe es mir bewusst für den Schluss aufgehoben, weil jetzt können wir es besser verdauen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren. Schaut mal. Ich sah, dass viele nicht erkennen, wie sie sein müssen, um in der Trübsal ohne Hohepriester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Michael erhebt sich. Sein Dienst ist zu Ende, kein Hohepriester mehr. Jene, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal beschützt werden, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. Ich sah, dass viele die so sehr nötige Vorbereitung versäumten und auf die Zeit der Erquickung und auf den Spätregen schauten. Wir beten doch für den Spätregen, wir beten doch dafür, dass endlich der Ausgießung des Heiligen Geistes kommt. Aber das Problem ist, und auf die Zeit der Erquickung und auf den Spätregen schauten, die sie bereit machen sollte, am Tag des Herrn zu bestehen und vor seinem Angesicht zu leben. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgendeinen Schutz. Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt und konnten deshalb nicht die Erquickung empfangen, die alle haben müssen, um vor dem Angesicht eines heiligen Gottes zu leben. Jene, die sich nicht durch die Propheten zurichten lassen wollen, die es versäumen, ihre Seele zu reinigen, indem sie, aufgepasst, der ganzen Wahrheit gehorchen und ihren Zustand für besser halten, als er wirklich ist, werden zur Zeit der Plagen aufwachen und erkennen, dass es nötig ist, für den Bau behauen zu werden und zugerichtet zu werden, aber dann wird dafür keine Zeit mehr sein und es wird keinen Mittler mehr geben, der ihre Sache vor dem Vater vertritt. Und jetzt kommt der Hammer. Ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Jetzt, wenn wir uns anschauen, dann sagen wir, no way, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, ja, das darf man nicht so sehen. Ja, es ist nämlich so, dass wenn diese Zeit der Trübsal kommt, wenn jeder die Entscheidung getroffen hat, die Versiegelung stattfindet, dann wird der Heilige Geist ausgegossen und dann können wir gar nicht mehr sündigen. Das ist dann wie so eine Immunspritze. Zack, und du kannst nicht mehr sündigen. Aber Sünde ist eine Entscheidung und Entscheidungen haben mit dem Charakter zu tun. Und der Charakter wird geformt vorher. Sonst würde Gott uns ja umprogrammieren. Das hätte er doch gleich am Anfang tun können, oder? Wenn ihr einen Schwamm habt und wenn ihr diesen Schwamm in Flüssigkeit, nehmen wir an, ihr legt diesen Schwamm in Orangensaft und ihr drückt den Schwamm aus, was kommt da raus? Dumme Frage. Jetzt müssten die Kinder alle sagen, Orangensaft. Orangensaft, wenn ihr ihn ins Wasser taucht und drückt, dann kommt Wasser raus. Das heißt, das, was vorher reinkommt, das kommt auch wieder raus. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Jetzt, wie wird so ein Schwamm vollgesaugt, für die, die keinen Geschirrspüler haben? Nehmen wir an, das Becken ist voll mit Wasser. Wie saugen wir diesen Schwamm voll? Schmeißen wir den ins Wasser und der wird vollgesaugt? Meistens schwimmt er dann so ein bisschen auf der Oberfläche. Das heißt, ich muss diesen Schwamm drücken, unter Wasser halten, dann lasse ich los und der Schwamm saugt sich voll, oder? Das heißt, dieses Drücken, wenn einmal diese Zeit kommt, in der Gesetze erlassen werden, wo wir nicht mehr kaufen oder verkaufen können, wo es dann wirklich ernst wird, wo wir um unsere Existenz fürchten müssen, dann wird Druck auf uns ausgeübt. Aber dieser Druck wird nicht nachlassen bis zu Jesu Wiederkunft. Versteht ihr? Also es kommt nur das heraus, was vorher drin war. Deswegen dürfen wir uns nicht täuschen und denken, ja, wenn es dann soweit ist, dann wird Gott schon den Heiligen Geist ausgießen und alle meine Sünden werden. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt, wenn so der Schwamm vollgesaugt wird, durch Druck, wenn wir jetzt Schwierigkeiten haben in unserem Leben, Probleme, Krankheiten, Dinge, die wir scheinbar nicht verstehen, ein Druck, der uns vielleicht unerträglich ist, dann hat er einen Zweck, dieser Druck, nämlich damit wir uns jetzt füllen können mit Jesus Christus, damit unser Charakter umgeformt wird. Wenn ich euch sagen würde, und jetzt schließen wir, ihr müsst nach Berlin. Ihr habt 2 Stunden Zeit. Los geht's. Lauf los. Was würdet ihr mir antworten? Das geht doch gar nicht. Wie lange würde man nach Berlin gehen? Zu Fuß? Ziemlich lang, oder? Eine Woche oder so. Mit Pausen. Das wäre mal eine ausgedehnte Stewa-Wanderung. Aber ist es möglich, in 2 Stunden in Berlin zu sein? Wie? Mit dem Flieger. Es ist möglich. Und seht ihr, was braucht man dafür? Seht ihr, alles, was wir brauchen, dieses Ticket, das wurde schon bezahlt. Und das ist so kostbar, das ist unbezahlbar, dieses Ticket. Aber es wurde bezahlt für uns. Und das ist ein Geschenk. Aber nicht nur das Ticket, alles andere auch. Wir kriegen eine Komplettbehandlung. Rasur kriegen wir, neue Kleider, die Haare werden getrimmt, alles das ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen es nur annehmen Und ich schließe mit dem letzten Text. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Amen. Lasst uns beten. Unser gnädiger Vater, unser Schöpfer und Erlöser, du bist allwissend und allmächtig und wir ehren dich und loben dich und preisen dich. Und Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass du treue Menschen hast, die dich lieben und die hungern nach deinem Wort. Und ich danke dir, dass wir noch in der Zeit der Gnade leben, dass du uns noch deine Hand ausstreckst und dass du uns Heilung anbietest, Herr, vollkommene Heilung. Bitte lass uns das verstehen und begreifen und lass uns auch willig sein, Tag für Tag uns dir zu übergeben, sodass du uns formen kannst, sodass du uns behauen kannst. Ja, manchmal tut das weh und manchmal ist da viel Reibung, aber das ist notwendig, damit unsere Charaktere dir ähnlicher werden. Und das möchten wir. Wir möchten so sein wie du. Vater, wir sehen die Zeit, in der wir leben. Wir sehen die Ereignisse, die passieren um uns herum. Bitte lass uns auch aufmerksam sein und studieren, dass wir alles erkennen und erkennen, dass du möchtest wiederkommen und du wirst bald wiederkommen. Aber vorher muss etwas passieren. Vater, lass uns das Heiligtum und den Dienst im Heiligtum verstehen, damit wir begreifen, was du für uns tun möchtest. Wir übergeben uns dir, wir übergeben dir unsere Kinder und unsere Jugend. Vater, ich flehe dich an um unsere Kinder. Die Zeiten sind so schwierig und sie sind so vielen Versuchungen und Verführungen ausgesetzt. Und wir haben manchmal, wir können nicht alles im Auge behalten, Vater. Beschütze sie und behüte sie mit deinem Heiligen Geist. Und schick Engel, die sie bewahren, auf jeden ihrer Tritte. Ich bitte dich für unsere Alten und Schwachen und Kranken, Herr, die vielleicht lange mit Krankheiten zu kämpfen haben, die vielleicht schon mutlos werden. Gib ihnen neue Kraft, Herr, und erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen dich mehr denn je. Und darum bitte ich dich, komm in unsere Herzen und nimm alles raus, was uns hindert, dir ganz zu gehören. Im Namen Jesu danke ich dir dafür. Amen.